Ja, also es war schon gut. Auch die Fahrt dahin, die Fahrt zurück. Ich glaube, war das erste Mal, dass ich am Steuer vom BMW saß. Wir sind alle wieder gut angekommen. Thema 7 der Reihe Themen, die mir wichtig waren. Kontroverse Themen habe ich das heute überschrieben. Und da gäbe es etliches, was man da reinpacken könnte. Man könnte reden über Finanzen, eigentlich ein klares Thema, aber irgendwo auch kontrovers. Man könnte reden über andere Themen wie zum Beispiel Heiliger Geist, Geistesgaben, wo wir immer wieder mal drüber gelehrt haben. Aber all das ist heute nicht das Thema. Heute geht es um ein anderes Thema. Und bei vielen Themen, die irgendwo, wenn man die Gemeinde Gottes weltweit sieht, kontrovers auch behandelt werden, möchte ich mich auf ein Thema heute spezialisieren oder einschränken auf ein Thema, das kontrovers beurteilt wird und das auch unpopulär ist. Zumindest 50% dieses Themas. 50% dieses Themas sind unpopulär, der Rest vielleicht nicht so. Es geht um das Thema Himmel und Hölle. Und wir haben dieses Thema angesprochen. Wir haben dieses Thema angesprochen, als wir im Daniel unterwegs waren, als wir in der Offenbarung unterwegs waren, als wir in Matthäus unterwegs waren und so weiter. Wo immer in unserem fortlaufenden Bibeltext dieses Thema dran war, da haben wir auch darüber gesprochen. Im Gegensatz zu den anderen Sonntagen, wo ich das Thema immer irgendwie illustriert habe, fehlt heute die Illustration. Aus zwei Gründen. Die Hölle ist so schrecklich, dass man die nicht illustrieren kann. Alles kommt zu kurz, wenn wir die Hölle illustrieren wollten. Und der Himmel wiederum, der Himmel, wie will man das Göttliche illustrieren? Gott gibt uns in seinem Wort, preist dem Herrn dafür, Gott gibt uns in seinem Wort Aussagen über den Himmel, über die wir uns freuen können. Gerade so viel, dass wir es nicht abtun mit, oh, ist unmöglich. Aber die Schönheit, die Herrlichkeit des Himmels, die ist so gewaltig, dass man sie nicht illustrieren kann. Jemand hat gesagt, um die gute Nachricht als gut zu verstehen, muss man zuerst die schlechte Nachricht kennen. Und das stimmt. Wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, Wolfgang, deiner Familie geht's gut, würde ich mir den Schultern zucken, würde sagen, prima. Hatte ich aber auch nicht anders erwartet. Wenn mir aber jemand sagen würde, Wolfgang, deine Frau, deine Kinder und deine Enkel waren in einem schrecklichen Unfall, aber es geht ihnen gut, es ist ihnen nichts passiert, dann würde ich sagen, Halleluja, schrecklich, dass es so einen furchtbaren Unfall gab, aber Mann, bin ich dankbar für diese gute Nachricht, dass ihnen nichts passiert ist. Die schlechte Nachricht lässt mich erkennen, wie gut die gute Nachricht ist. Himmel und Hölle. Himmel und Hölle sind Themen, weder das eine noch das andere, über die ich keine Witze mache. Die sind zu ernst und die sind zu herrlich, zu heilig, um darüber irgendwie rumzuscherzen. Ich glaube, es war irgendein Erweckungsprediger, möglicherweise Dwight L. Moody. Von dem wird gesagt, er konnte nicht über die Hölle reden, ohne dass er am Heulen war. Weil er einfach wusste, ein realer Ort, an den viele Menschen gehen. Ihm taten diese Menschen leid, die auf dem Weg waren an diesen schrecklichen Ort. Über beide Seiten, Himmel und Hölle, möchte ich Aussagen der Bibel lesen. Ich möchte mich nicht auf Malereien verlassen, die im Mittelalter gemalt wurden, die damals sicherlich Schrecken und Warnung waren, über die heute nur gelacht wird. Ich möchte aus der Bibel vorlesen. Im Alten, zunächst mal die Frage, wo kommt dieser Begriff Hölle überhaupt her? Luther übersetzt das griechische Wort Gehenna am häufigsten mit Hölle im Vergleich zu anderen Übersetzungen. Die Gehenna war ein schreckliches Tal, das Tal Hinnom. Im Alten Testament wurden im Tal Hinnom den Götzen geopfert. Dort wurden Kinder den Götzen geopfert. Also praktisch Menschenopfer für Dämonen. Das geschah im Tal Hinnom. Es war ein schrecklicher Platz. Und nach der babylonischen Gefangenschaft, in die Israel 70 Jahre musste, war Israel geheilt vom Götzendienst. Dieses Tal Hinnom gab es immer noch und es wurde dann umfunktioniert zu einer Müllhalde. Dahin ging der ganze Müll der Stadt. Und einige Kommentatoren sagen, da wurden auch Leichen von verurteilten, hingerichteten Kriminellen verbrannt. War also ein schrecklicher, stinkender, brennender Ort, an den man nicht gerne wollte. Wo man nicht gerne hinging. Die Gehenna war, die Hölle war also ein tatsächlicher Platz, ein Platz des Schreckens, könnte man sagen. Und Jesus benutzt diesen Ort, die Gehenna, übersetzt die Hölle, die Gehenna als den Ort, den wir von der Bibel her mit dem Wort als Hölle bezeichnen. In anderen Versen wird die Hölle auch als die Verdammnis bezeichnet. Oder als der Feuersee, je nachdem, wo wir in der Bibel unterwegs sind. Wie beschreibt Jesus diesen Ort? Es gibt viele Stellen in der Bibel, die darüber berichten. Ich nehme nur die Verse aus Markus 9, 43 bis 48. Da heißt es, und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn ein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiße es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Also bitte versteht, dass Jesus hier nicht aufruft zur Selbstverstümmelung. Das ist nicht der Punkt hier. Der Punkt ist ein anderer. Es würde den Text missinterpretieren. Was Jesus tut, ist, er mahnt hier, er warnt mit drastischen Worten, nicht den Weg der Sünde zu wählen oder nicht auf dem Weg der Sünde zu bleiben, zu gehen, den Weg der Sünde zu vermeiden. Nach Jesu Worten ist die Hölle ein Ort des unauslöschlichen Feuers. Und da heißt es, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Also in der Hölle wird Feuer sein. Und ihr Lieben, gut, lest Kommentare, lest Bücher und ihr werdet alle möglichen Erklärungen finden. Ich persönlich, ich kann das Feuer, wenn von Feuer geredet wird, ich kann es nicht symbolisch verstehen. Ich kann es nicht symbolisch verstehen. Aus zwei Gründen mindestens. Das eine ist, die Bibel spricht an verschiedenen Stellen vom Feuer der Hölle. Nicht nur hier in dem Markus-Text, den wir gelesen haben, sondern an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel Offenbarung 20, Vers 10, wo es heißt, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wieder dieses Feuer. Und das andere, warum ich dieses Feuer der Hölle nicht symbolisch verstehen kann, ist, weil ich auch die Beschreibung des Himmels nicht symbolisch verstehe. Warum sollten wir das eine, weil es schrecklich ist, als symbolisch abtun und das andere, weil es herrlich ist, als buchstäblich nehmen und beschreiben? Und dann geht es hier um den Wurm, der nicht stirbt. Der Wurm, der nicht stirbt. Gut, das ist auch so eine Sache, wo man sagen kann, was bedeutet das jetzt? Etliche Ausleger verstehen den Wurm nicht als Tier, sondern als das Gewissen der Menschen. Das nagende Gewissen der Menschen, die ewig verloren sind. die plötzlich im Jenseits erkennen, das, was ich gehört habe, das, was ich gelesen habe, das, was ich immer belächelt und abgetan habe, das ist tatsächlich wahr. All das, was als Sünde bezeichnet wurde, ist tatsächlich Sünde und hat mich an diesen schrecklichen Ort gebracht. Das nagende Gewissen dieser Menschen, das sich nicht mehr beruhigen, das sich nicht mehr reinigen, das sich nicht mehr ändern lässt, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Die ausgeschlagenen Einladungen Gottes zu neuem Leben, das verweigerte Gnadenangebot der Befreiung, die gering geachtete Vergebung all unserer Schuld, alles abgelehnt, die Qual verpasster, unwiederbringlicher Gelegenheiten. Das mag Jesus meinen, wenn er hier von dem Wurm redet, der nicht stirbt, der nicht sterben kann. Vermutlich habt ihr auch die ein oder andere leichtfertige Aussage über die Hölle gehört. Die sollen lustig sein. Der eine sagt, die Hölle, da will ich hin. Das sind all meine Freunde. Andere sagen, die Hölle, ho, da freue ich mich schon drauf. Das ist ein Ort ewiger Party. Da wird immer nur gefeiert. Gott sagt in Matthäus Kapitel 8, Vers 12, aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Die äußerste Finsternis, ein anderer Begriff für die Verdammnis, für die Hölle. Da ist kein Lachen, da ist kein Feiern, da ist Finsternis, da ist Verzweiflung. Das ist keine Läuterung, wo die Bösen hinkommen, bis dass sie genug gestraft sind oder bis dass sie alt sind und dann sterben sie und dann kommen sie doch alle in den Himmel. So beschreibt Gottes Wort die Hölle nicht. Es ist ewig. Gottes Wort sagt in Offenbarung Kapitel 14, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Manche sagen, gut, Ewigkeit bedeutet Zeitalter, hat also einen Anfang, hat ein Ende. Der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. So, und glaubt mir, ich würde gerne zu diesen Worten jetzt einen kleinen Weichspüler anbieten, der dem Ganzen so ein bisschen die Schärfe nimmt, die Hitze oder die Kälte, der das Ganze ein bisschen besser riechen lässt. Aber ihr Lieben, da gibt's keinen Weichspüler für die Beschreibung der ewigen Verdammnis, für die Beschreibung der Hölle gibt es keinen Weichspüler. Jetzt komme ich aber auch nicht umhin, noch einen weiteren Vers zu zitieren, Matthäus 25, Vers 41, der klar zum Ausdruck bringt, für wen die Hölle eigentlich geschaffen war. Da heißt es, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, jetzt Achtung, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Für wen war die Hölle geschaffen? Ursprünglich nicht für die Menschen, sondern für die, die ganz am Anfang gegen den Schöpfer, gegen den Allmächtigen rebellierten, für den Teufel und für seine Dämonen. Für die war die Hölle geschaffen. Nicht für dich und mich. Gottes Plan für dich und mich ist nicht, dass wir irgendwann mal in der Verdammnis landen. Gottes Plan für dich und mich ist, dass wir alle bei ihm landen. Und dafür hat er sehr viel getan. Satan und seine Dämonen, für sie wurde die Hölle geschaffen. Und Menschen landen nur deshalb dort, weil sie ihre Sünden lieben. Und weil sie nicht bereit sind, ihre Sünden aufzugeben und sich Jesus zuzuwenden. Manche klagen Gott an. Habt ihr bestimmt schon gehört. Manche klagen Gott an und sagen, wie kann ein liebender Gott Menschen in eine ewige Pein schicken. Ist doch ein Widerspruch. Es gibt mehrere Antworten darauf. Und eine von verschiedenen Antworten, von mehreren Möglichkeiten ist, weil Gott uns liebt. Ja, wie passt das denn? Weil Gott keine Entscheidungen erzwingt. Seht ihr, das ist Liebe Gottes. Dass er keine Entscheidungen erzwingt. Er respektiert unsere Entscheidung. Er respektiert deine, meine Entscheidung. Er liebt uns, er ermutigt uns, er warnt uns auch durch sein Wort. Er lädt uns ein, er drängt uns sogar. Entscheide dich für Jesus, folge Jesus nach. Aber er zwingt uns nicht. Gott liebt uns. Es merkt sich so, als ob Gott zu uns sagen würde, du bedeutest mir viel. Ich nehme dich ernst. Ich nehme deine Entscheidungen ernst. Ich respektiere deine Entscheidung. Entscheide dich für mich und für den Himmel und ich lasse dich rein. Entscheide dich gegen mich und für die Hölle und ich lasse dir auch diese deine Entscheidung. Niemand in der Hölle wird Gott anklagen können, ich bin hier wegen dir. Wir sind an dem Ort, wo wir hin wollten. Und Gott respektiert unsere Entscheidung. Gottes Wort sagt sehr deutlich in Johannes Kapitel 3, zwei Verse. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wem die Verbindung zu Gott fehlt, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Eine ganz relativ ganz einfache Sache. Du glaubst, du stellst dich auf die Seite Jesu, du folgst ihm nach und du hast das Leben. Nicht du bekommst das Leben, du hast das Leben. Wer mit Jesus unterwegs ist, der hat jetzt schon das ewige Leben. Ist praktisch wie eine Garantie, dass wir bei ihm sein werden. Wer aber den Sohn Gottes ablehnt, wer sein eigenes Leben leben möchte, wer in der Sünde bleiben möchte, der bleibt in der Sünde, der bleibt ewig. Gott hat Vergebung für uns. Er hat Vergebung aller unserer Schuld. Manche von uns mögen hier sitzen, weiß ich nicht, kennen euch ja nicht alle so gut. Manche von euch mögen hier sitzen, die sagen, ja, die lügen und dass ich mal ein Kaugummi geklaut habe und dass ich mal unfreundlich war, das kann er vergeben. Aber wenn du wüsstest, was in meinem Leben abgeht, da hat Gott selbst Schwierigkeiten, mich noch zu lieben, mir gnädig zu sein. Die Bibel sagt was ganz anders. Die Bibel sagt, dass Gottes Liebe unvorstellbar groß ist. Seine Gnade ohne Ende, jeden Morgen neu. Er vergibt. Und wer zu Jesus gehört, dessen Vergangenheit ist von Gott geklärt und bereinigt. Dessen Gegenwart ist von Gott erfüllt. Und dessen Zukunft wird von Gott vorbereitet, jetzt in diesem Moment. Und die Zukunft, die, an der Gott arbeitet, dass wir einmal bei ihm sind, diese Zukunft im Himmel, die ist so gewaltig, so göttlich, dass sie mit menschlichen Worten gar nicht zu beschreiben ist, gar nicht rüberzubringen ist. Die himmlische Herrlichkeit. Der Himmel ist so unfassbar und unbeschreiblich herrlich, dass selbst alle Leiden und alle Not dieser Welt, lass das mal in deinen Kopf einsinken, die Leiden und die Not dieser Welt. Wir haben Leute hier sitzen, die haben große Not und große Leiden und große Schmerzen. Und wir haben in aller Welt Geschwister, Glaubensgeschwister, die jetzt in den Gefängnissen sitzen, die jetzt in diesem Moment gefoltert werden. Wir haben Glaubensgeschwister, die in irgendeinem Land auf der Flucht sind vor irgendwas, nicht unbedingt wegen dem Glauben, die alles verloren haben. Und Gottes Wort sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, auch nur verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. So, und jetzt soll mal irgendjemand den Himmel beschreiben. Den Himmel illustrieren. Wir können uns ja nicht vorstellen, dass im Himmel nie langweilig wird. Wir können uns ja nicht vorstellen, dass Jesus zu loben nie irgendwie eine Sache wird, von der wir mal müde sein werden oder wo wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Können wir uns nicht vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, dass uns in Ewigkeit jeder neue Tag im Himmel, Tage wird es nicht mehr geben, jeder neue Tag im Himmel neu begeistern und erfreuen und erfüllen wird. Wir können uns den Himmel nicht vorstellen. Trotzdem hat Gott uns einen Blick durchs Schlüsselloch in den Himmel geschenkt. Nicht mehr, weil wir es sonst als unmöglich abtun würden. Aber gerade so viel, dass wir uns darauf freuen können. Hier sind die Verse, es gibt mehr Verse in der Bibel, aber ich beschränke mich hauptsächlich auf Offenbarung 21, die Verse 3 bis 8. Da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, also Gott und Mensch vereint. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Tod wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Hier wird ein kleiner Einblick gegeben über den Himmel. Das Alte ist vorüber. Das Alte ist weg. Das Alte ist unwiederbringlich. Das Alte ist vergeben, ist vergessen, ist reingewaschen, sagt uns der Text hier. Leben in der permanenten Gegenwart Gottes. Leben in der permanenten Gegenwart Gottes ohne Kämpfe, ewig. Ohne Sünde. Ewig. Ohne Zweifel. Ewig. Ohne Versagen. Ewig. Leben mit der permanenten Gegenwart Gottes. Das Größte und Herrlichste im Himmel wird die Begegnung mit Jesus sein. An den wir jetzt glauben, den wir jetzt täglich erfahren dürfen, mit dem wir reden dürfen. Jesus ist ja kein Hirngespinst. Der uns antwortet, der zu uns redet. Das wird die größte Begegnung sein im Himmel. Aber auch die Freude darauf, diejenigen wiederzutreffen, die im Glauben an Jesus uns vorausgegangen sind und gestorben sind, die werden wir treffen. Wir werden uns mit ihnen freuen. In Johannes 16 heißt es in Vers 23, da hat Jesus seine Jünger belehrt, dass im Himmel keine Fragen offen bleiben werden. Ich denke, wenn wir mit dem Mikrofon hier rumgehen würden, würden sagen, sag mal, was sind eigentlich deine Fragen betreffs des geistlichen Lebens? Da hätte jeder von uns eine Frage. Einige hätten dieselben und wir hätten viele verschiedene Fragen. Jesus sagt, im Himmel werdet ihr keine Fragen mehr haben, nur noch Antworten. Und dann natürlich die ganz markante Stelle in Offenbarung 21, Vers 4. Vielleicht der bekannteste, der beliebteste, der schönste Vers über den Himmel, ich weiß es nicht. Keine Tränen mehr, kein Tod mehr, kein Leid mehr, kein Geschrei mehr, keine Krankheit mehr, keine Probleme mehr, nichts mehr von alledem. Warum nicht? Weil das Erste vergangen ist. Das Erste ist zu Ende gekommen. Wir werden nichts und niemandem nachtrauern. Wir werden nur noch nach vorne schauen. Uns nur noch an dem erfreuen, was Jesus uns im Himmel bereitet hat an seiner Gegenwart. Das Erste ist vergangen. Der Himmel ist ein Ort, an dem wir ohne Sünde, ohne Versuchung, ohne Kämpfe, ohne Zweifel sein werden. Reinheit, Freude. Keine Tränen mehr. Wann hast du das letzte Mal geheult? Einige vermutlich letzten Freitagabend, als wir einen Film hier geguckt haben von Philipp Mittenbecker. Andere vorher oder nachher. Im Himmel keine Tränen mehr, nur noch Freude in Jesus. Kein Tod mehr, nur noch Leben mit Jesus. Kein Leid mehr, nur noch Geborgenheit bei Jesus. Kein Geschrei mehr, nur noch Frieden bei Jesus. Keine Heimatlosigkeit mehr, sondern zu Hause sein bei Jesus. Kein Schmerz mehr, nur noch Heilung und Heil bei Jesus. Er, unser Gott, wir seine Kinder. Er, unser Hirte, wir seine Schafe. Das ist der Schlüssellochblick in den Himmel. Gerade so viel, wie wir verarbeiten können, ohne es wegzulachen oder wegzuwischen. Der Paulus hat noch einen tollen Vers geschrieben in 1. Korinther 2, Vers 9. Da sagt er, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals gehört hat, was keinem Menschen jemals in den Sinn gekommen ist, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Liebst du Gott, liebst du Jesus, bist verbunden mit ihm, das hält er für dich bereit. Das ist der Himmel. Himmel, Gegenwart Gottes, der Ort, wo Jesus auf dich wartet, wo er schon alles bereit hat. Der Himmel ist dein Zuhause. Und gleichzeitig haben wir allerdings in Offenbarung 21,7 gelesen, es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Gottes Wort verheißt, versichert, verspricht uns den Himmel, wenn wir an Jesus glauben, und verspricht auch, dass in den Himmel niemals irgendetwas Böses hineinkommen wird. Keine Versuchung mehr, kein Leid mehr, keine Not mehr, keine Krankheit mehr. Nichts wird die Herrlichkeit und die Gegenwart Jesu im Himmel irgendwie trüben können. Der springende Punkt ist Reinigung. Denn da werden einige aufgezählt, die nicht in den Himmel hineinkommen. Und das ist nur eine beispielhafte Aufzählung. Reinigung durch Vertrauen in Jesus ist notwendig. Wir haben den Vers aus Offenbarung 21, Vers 27, wo es heißt, und es wird niemals jemand hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und auch wenn die Verse, die wir heute Morgen gelesen haben, wenn das Thema ein Thema ist, was auch ein Maß an Ernsthaftigkeit hat, dann hat trotzdem jeder von uns Grund zu Hoffnung und Freude. Wieso jeder von uns? Wer zu Jesus gehört und ihm von Herzen nachfolgt, ja, der muss sich einfach auf den Himmel freuen. Der freut sich auch auf den Himmel, weil er sich auf Jesus freut, weil er Jesus kennt aus der täglichen Nachfolge. Ich freue mich auf den Himmel. Ich bin nicht lebensmüde. Zumindest jetzt nicht um 11:45. Aber ich freue mich auf den Himmel, weil Jesus da ist. Grund zur Freude. Wer mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, irgendwann, letzte Woche oder letztes Jahr oder vor 20 Jahren, und ist in der Nachfolge stecken geblieben und folgt Jesus heute nicht mehr so nach, wie es eigentlich sein sollte, und weiß, ja, mein Leben mit Jesus ist nicht das, was es eigentlich sein sollte, der bekommt ein Versprechen von Gott. Wir lesen davon in Jesaja 40, da heißt es, Jesus gibt den Erschöpften neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung wieder neu auf Jesus setzen, erhalten neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Und sie werden ankommen in der Ewigkeit bei Jesus. Wenn du da heute Morgen bist, dass du sagst, ja, das ist meine Situation. Ich habe mich mal für Jesus entschieden. Ich war Feuer und Flamme für ihn, habe für ihn gebrannt, habe von ihm geredet. Und dann bin ich stecken geblieben. Sei es durch eine Sünde, sei es durch eine falsche Entscheidung, sei es durch irgendetwas. Bin stecken geblieben. Das sind die Verse für dich heute Morgen. kannst dich freuen auf den Himmel. Denn er reicht dir seine Hand entgegen und stellt dich wieder auf die Füße. Und selbst die können sich freuen, die heute Morgen hier sitzen mit der Last ihrer Sünde, weil sie noch nie ihre Sünde Jesus bekannt und abgegeben haben und weil ihre Sünde noch in ihrem Leben ist. Jesus hat nichts vergeben, sie haben ihn nie gefragt. Selbst die können sich heute Morgen freuen. Wieso die? Weil Jesus eine Verheißung gibt. In Offenbarung 21, Vers 5 bis 7 heißt es, siehe, ich mache alles neu. Jesus macht es alles neu. Er macht dein Leben neu. Er verändert dein Leben. Ich bin der Anfang und das Ende, sagt Jesus. Ich will den Dürstenden. Hast du Durst nach Vergebung? Hast du Durst nach einem neuen Leben, nach einem Neuanfang? Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Jesus hat also ein Versprechen für jeden von uns. Jeder von uns kann sich, darf sich auf den Himmel freuen. Ob ich mit ihm unterwegs bin oder ob ich mit ihm unterwegs war und ihm sage, Herr, ich will ganz neu mein Leben mit dir leben. Das war die beste Zeit meines Lebens und ich will dahin zurück. Oder wenn du sagst, ja, ich war noch nie da. Aber heute Morgen soll der Zeitpunkt sein, wo ich mein Leben Jesus anvertraue. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen für alle drei Gruppen, für uns alle. Ich möchte ein Gebet sprechen und möchte euch einladen, auf diese Einladung Jesu zu reagieren. Wir können hier sitzen, wir können das abnicken, aber es ist immer gut, wenn wir auch reagieren, wenn wir aktiv werden. Ich möchte dich einladen, zu überwinden. Jesus ruft uns auf, zu überwinden. Überwinde deine Liebe zur Sünde und gib sie auf und folge Jesus und du wirst es nicht bereuen. Überwinde deine Hoffnungslosigkeit, deine Verzweiflung, deine Mutlosigkeit, vielleicht auch deinen Frust darüber, über dich selbst, dass du dich von Jesus entfernt hast und dass du stecken geblieben bist in deinem Glauben. Überwinde deine Menschenfurcht. Komm zurück zu Jesus. Er wartet auf dich. Ich möchte bitten, dass wir während des Gebets unsere Augen zumachen. Manche beten mit Augen offen, lass uns sie heute mal zumachen, damit wir jedem die Freiheit geben, sich auch so auszudrücken vor Gott, dass jeder weiß, das ist eine Sache zwischen mir und dem Herrn, zwischen mir und Jesus. Lass uns unsere Augen schließen und beten. Jesus, wir möchten dir danken. Du gibst uns in deinem Wort eine klare Botschaft, Herr. Du zeigst uns das Gute und das Schlechte. Du zeigst uns den Himmel und du zeigst uns die Verdammnis. Und du rufst uns und du lädst uns ein und du sagst uns, Herr, dass du uns neu machen willst. Dass du uns wieder neu helfen willst, dass du uns überhaupt helfen willst. Herr, ich möchte dir danken für jeden, der heute Morgen hier sitzt und der mit dir unterwegs ist und der in seinem Leben einfach merkt, da ist Freude auf die Begegnung mit dir. Da ist Freude über die Verheißung des Himmels. Da ist Freude darüber, dass unser Name in deinem Buch eingetragen ist. Hab du Dank dafür, Herr. Herr, ich möchte dich aber auch für diejenigen bitten, die dich nie kennengelernt haben. Herr, die vielleicht im Kopf wissen, das ein oder andere, aber im Herzen nie von dir verändert wurden, deren Schuld nie vergeben wurde. Und ich möchte dich für sie bitten, Herr, dass du in ihrem Leben wirkst. Dass du ihnen die Menschenfurcht nimmst und ihnen die Freude gibst, Ja zu sagen zu dir und ein neues Leben mit dir zu beginnen. Ich weiß nicht, ob heute Morgen irgendjemand unter uns ist, der in diese Kategorie fällt. Vielleicht christlicher Hintergrund, vielleicht auch nicht. Aber ohne Jesus gelebt. Nicht wirklich nach seinem Willen gefragt, sondern gelebt, wie es dir gefallen hat. Und heute Morgen hast du erkannt, dass es eine Wahrheit gibt, auch im Jenseits. Und dass sich der Weg dort trennt, dass unser Lebensweg entweder in die Herrlichkeit Gottes oder in die ewige Verdammnis führt. Und wenn du weißt, dass dein Leben nicht in die Herrlichkeit Jesu führt und du möchtest dein Leben heute mit Jesus in Ordnung bringen, dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst. Wir haben unsere Augen geschlossen, es ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Nicht zwischen dir und Menschen, nicht zwischen dir und der Gemeinde, sondern zwischen dir und Jesus. Ist irgendjemand hier, der sagt, heute ist der Tag meiner Rettung, heute ist der Tag, wo ich Jesus Christus begegnen möchte, wo ich mein Leben in seine Hände legen möchte. Dann bitte ich dich, steh einfach auf an deinem Platz und ich werde dann gleich noch einmal für dich beten. Irgendjemand, der sagt, ja, da gehöre ich zu, da möchte ich zugehören. Herr, ich möchte dich aber auch bitten für solche, die stecken geblieben sind, wie wir alle oftmals auf unserem Lebensweg mit dir stecken bleiben. Jesus, wir möchten zu dir kommen und ich möchte dich bitten für solche, Herr, die stecken geblieben sind oder die nicht wirklich sicher sind, ob sie jemals eine Entscheidung für dich getroffen haben, ob du in ihrem Leben bist und die sich danach sehnen, zurückzukehren zur ersten Liebe, zurückzukehren zu dir. Und die genau das erfahren möchten, Herr, weil sie gestrauchelt sind, dass du deine Hand ausstreckst zu ihnen und sie wieder auf die Beine stellst. Findest du dich in dieser Gruppe wieder, dass du sagst, ich möchte das, möchte Jesus wieder ganz neu nachfolgen mit aller Kraft? Dann bitte ich dich jetzt, dich aufzustellen. Zu stehen vor Jesus und ihm durch dein Aufstehen zu bekennen, das ist mein Punkt, das ist der Punkt, an dem ich bin im Leben. Manchmal ist es in unserem Leben einfach die Menschenfurcht, die uns hindert, wo wir sagen, ja, was denken die anderen? Tu das nicht. Jesus liebt dich. Jesus ruft dich zurück zu ihm, in die Gemeinschaft mit ihm. Irgendjemand, der aufstehen möchte, der sagen möchte, ja, das bin ich. Ich bin gerufen, ich höre dich, Jesus. Lass uns alle zusammen aufstehen und ich werde noch mal beten. Lieber Herr, du siehst unsere Herzen, du kennst unsere Herzen und wir wollen dich loben und preisen. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass du jetzt in diesem Moment einen Platz im Himmel vorbereitest für diejenigen, die du zu dir gezogen hast und die du zu dir ziehen wirst. Herr, wir freuen uns auf diesen Platz im Himmel. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft dort miteinander, aber über allem auf die Gemeinschaft mit dir. Herr, wir loben und preisen dich, dass du ein gütiger, gnädiger Gott bist, der Sünde vergibt, der die Schuld seines Volkes erlässt. Ja, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, für alle die, deren Herzen du jetzt gesehen hast, deren Hand du ergriffen hast und die deine Hand neu ergriffen haben. Ich bringe sie zu dir, Herr. Und ich danke dir, dass du sie recht führen wirst. Das ist deine Verheißung und dein Versprechen. Und du kannst nicht lügen. Herr, wir danken dir für diesen Tag, für das, was du getan hast. Amen.